Jetzt wird's? Wow. Okay, ich fange nochmal von vorne. Ich habe gerade gesprochen über die schönen neuen Tische, die schönen Farben, die hinter mich das so richtig männlich illuminieren. Also wir sind gerade dabei, neu zu designen und es wird richtig gut. Heute genieße ich, wie glaube ich, noch nie zuvor in der Gemeinde predigen zu können. Ich habe das absolute Vorrecht, eine halbe Stunde ohne Maske in der Gemeinde verbringen zu können. Also wenn ihr das auch mal wollt, ich kann euch das nur empfehlen. Ja, also ihr müsst entweder hier vorne mitsingen. Ich habe auch schon beschlossen für die zwei Lieder nach der Predigt, ich bleibe einfach hier vorne, Christoph. Ne? Also ihr schaltet mich stumm und dann tue ich nur so, als würde ich mitmachen. Aber ich finde, das tut wirklich gut, in Gemeinde zu sein und an der Stelle sich beteiligen zu können. Ja, wenn ihr die Präsentation bitte einmal einblendet. In der Vorbereitung, wie immer, habe ich mich damit beschäftigt, welchen Predigtext nimmst du denn? Und dann habe ich gedacht, ach, Nehemia, weiß nicht, ob das an der Stelle dann so gut angesagt ist. Wir haben den ersten Advent. Guckst du mal, was es so an Predigtvorschlägen gibt? Ich gucke dann immer bei der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, die haben was, und dann kam Sacharja. Jetzt sind wir nahe bei Nehemia gelandet und als ich den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, boah, weiß nicht. Ja, hat vielleicht auch damit zu tun, das typische Weihnachtslied, Tochter Zion, freue dich, steht auf meiner Schlager-Hitparade der christlichen Lieder nicht ganz oben und irgendwie erschien mir das erstmal ein bisschen schwergängig. Ich bin danach unglaublich bereichert worden durch diesen Text und hoffe einfach, ich kann ein bisschen was davon weitergeben, weil ich finde das so ermutigend, was da drin steht. Und ich glaube, das ist das, was wir in der heutigen Zeit echt alle gut gebrauchen können, so ein bisschen Ermutigung. Und deswegen habe ich auch den Predigttitel gewählt mit »Das Beste kommt noch«. Ist jetzt schade, dass der Siegfried nicht da ist, ne? Der wird heute 80 Jahre alt und dann ist ja die Frage, kannst du als 80-Jähriger in dein Leben reingehen und kannst sagen, »Das Beste kommt noch«. Ja, also da, wo man schon als 50-Jähriger den Eindruck hat, okay, die beste Zeit hast du hinter dir. Ja, und das ist ja auch schön, wenn man das tatsächlich für sein Leben in Anspruch nehmen könnte, das Beste kommt noch. Dann habe ich einen Filmtitel geklaut, das ist sozusagen die Unterschrift unter der Predigt, dieses bescheuerte Herz. Da komme ich nachher nochmal drauf, was ich damit eigentlich meine. Ich saß gestern Morgen dann, um Predigt zusammenzufassen, um die PowerPoint dann sozusagen zu erstellen, kurz nach 6 bei mir im Arbeitszimmer. Und dann habe ich rausgeguckt. Und man guckt ja die Woche immer in das Identische raus bei uns. Da ist viel Nebel, es ist dunkel und es war wenig Licht. Dann habe ich meinen Bildschirm vom Computer ausgemacht, ich habe mein Licht ausgemacht im Arbeitszimmer, habe rausgeguckt und habe gedacht, bringe ich euch jetzt das Foto mit. Und habe dann gedacht, so gut ist meine Kamera nicht, weil da war nur ein Pünktchen im Hiesendorf, wo so ein bisschen was Helles gewesen ist. Und ansonsten war da einfach gar nichts. Habe dann ein anderes Bild genommen, da ist zumindest eine Laterne drauf, rechts ist ein Baum und der Rest ist auch dunkel. Weil wenn wir ehrlich miteinander sind, so ganz gut fühlt sich's im Moment doch für die meisten von uns irgendwie nicht an. Also ich fühle mich ernsthaft so in der Freiheit gerade auch ein bisschen beschränkt. Was kannst du machen, was kannst du nicht machen? Fühle mich diesbezüglich eingeschränkt, dann ist schon ziemlich viel Fremdbestimmung da, wo Menschen dir sagen, was darfst du eigentlich, was kannst du eigentlich, was solltest du besser lassen. Und wenn wir dann ins nächste Jahr gucken, wird es dann wirklich besser? Wird es besser mit dem, was uns umgibt? Wie geht es wirtschaftlich weiter mit all dem, was momentan so nicht funktioniert? Und so ganz ehrlich, wenn ich den Plan für die Welt gemacht hätte, da hätte ich mir das doch einigermaßen anders vorgestellt. Und da ist jetzt so die Frage, wie geht's euch denn? Und alle diese Sätze, die hier stehen, treffen auf uns, glaube ich, ganz gut zu. Sie treffen in gleicher Weise zu, und das war das Erste, was mich total geflasht hat, sie treffen genau in gleicher Weise zu auf die Situation damals. Und das versuche ich für euch so ein bisschen einzuordnen. Ne, Sacharja war einer von 3 Propheten im Nachexil. Also Nachexil ist das, Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Da gab es nur 3, er war mit Haggai gleichzeitig unterwegs. Du musst schon ziemlich weit im Alten Testament blättern und hast auch nicht so viel zu lesen, wenn du die kleinen Propheten vermeintlich lesen willst, aber sehr spannend. Also wir sind unterwegs 40 Jahre vor Nehemia. Wir gehen ja gerade Nehemia durch, also sozusagen noch 40 Jahre davor. Was war bis hierhin passiert? Es gab eine erste kleine Gruppe von Rückkehrern. Bei Nehemia war die zweite Gruppe da, war die dritte Gruppe da. Hier gab es eine erste kleine Gruppe von Rückkehrern und die hatten einen Auftrag. seht zu, dass ihr diesen Tempel wieder aufbaut. Damals gab es in Israel, aus heutiger Sicht Israel, eine Geteilung, ein geteiltes Volk, ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich wurde genannt Ephraim, steht unten links, oder auch Israel. Und das Südreich war Juda und die Hauptstadt von Juda war Jerusalem. Ja, also Nordreich, Südreich war ein geteiltes Volk da unterwegs. Diejenigen, die jetzt zurückgekommen sind nach Jerusalem, das waren echt wenige. Die kamen in ein besetztes Land, die kamen in ein fremdbestimmtes Land. Sie sollten aufbauen und manchmal war gar nicht klar, wie. Es war echt total mühselig. Die haben Zeiten miteinander gehabt, wo sie es 10 Jahre lang nicht geschafft haben, sich aufzuraffen, um weiter am Tempel zu bauen. Wenn ich mir das manchmal bei uns in der Situation jetzt vorstelle, ne, ich habe ja auch manchmal so die Probleme, raffst du dich jetzt nochmal auf, gehst du irgendwie nochmal, wirst du nochmal aktiv? Und so manches Mal ist die Anziehungskraft meiner Couch im Moment größer geworden, als es in der Vergangenheit war. Die hatten ganz lange Hungerstrecken, Durstphasen zwischendrin, wo es nur mühselig war. Es war Existenzkampf. Ja, rausgeführt wurden sie in die babylonische Gefangenschaft von den Ägyptern. Zwischenzeitlich hatten die Perser das Ruder übernommen, hatten da einen Statthalter draufgesetzt. Sie waren umgeben von allen alten Feinden und sie sollten Tempel aufbauen, mussten sich irgendwie ernähren, waren nur geduldet, waren damit fremdbestimmt und allzu häufig hoffnungslos. Und was war da der besondere Job eines Achaja? Das eine ist ja schon, ich denke immer, Prophet zu sein, da musstest du im Alten Testament schon echt kerngesund für sein, weil du warst immer der Überbringer der schlechten Botschaft, vermeintlich aus Sicht des Volkes. Du warst genau das, was Tanja eben gesagt hat. Du hattest aufzurufen, da verkehrt, da meint Gott anders und das solltet ihr tun. Und gleichzeitig, ja, immer wieder aufrichtig das weitergeben. Und hier war es auch wieder so, er soll Gottes Plan den Menschen klar machen, er soll klar machen, hey, der Tempel soll wieder aufgebaut werden, wir wollen dieses Jerusalem wieder aufbauen. Und er hatte diesen Auftrag, mach Hoffnung in einer echt hoffnungslosen Zeit. Jetzt haben wir Advent, hier vorne brennt eine Kerze. Ich bin ja nicht so gut in Sachen machen, ich hätte jetzt eigentlich, wenn wir jetzt hier alle zusammen gewesen wären, gesagt, lass uns alle Lichter ausmachen. Lasst uns alle Rollläden abdunkeln und lasst uns gucken, wie hell diese eine Kerze diesen Raum macht. Und wir hätten wahrscheinlich das Gefühl, ja, da vorne, da brennt so irgendwas. Und uns geht es genauso zu Hause. Ne? Wir haben im Moment gerade die Lichtoffensive in der Blumenstraße. Also wir haben jetzt die landläufigen Baumärkte glücklich gemacht, haben zusätzliche Lichterketten angeschafft und bei uns leuchtet die eine Front und die andere Front und alles Mögliche und drin. Einfach, weil das gut tut, weil es uns gut tut, Gemeinschaft in der Familie haben zu können und irgendwo dieses Licht auch zu haben. Gestern wäre Weihnachtsmarkt gewesen in Odenbach. Ich vermisse meine Kartoffelwaffel. Und die Würstchen sind auch so lecker. Und die Waffeln, die da meistens sind. Und ich finde, Weihnachten, das hat auch immer was mit Geschmackserlebnissen zu tun. Ja? Das hat auch immer was damit zu tun, du gehst auf den Weihnachtsmarkt und das riecht und lecker und alles Mögliche. Und ich bin ja sowieso ein Süßer und trage es ja auch schon im Namen. Und gerade mit Schokolade, sage ich auf der Arbeit auch immer, kann man nicht bestechen. Das versuchen zu wenige leider, aber ab und zu funktioniert es. Ja, und ich mag Schokolade auch wirklich. Und wenn es an Weihnachten geht, kennt ihr diese Schokoherzen, ne? Diese Lebkuchenherzen. Und die gibt's in der gefüllten und in der nicht gefüllten Variante. Ich bin Fan der nicht gefüllten, weil mir schmecken meistens die Füllungen nicht. Ah, Benni und ich, wir werden uns einig, wir teilen die Packung auf. Genau, aber dem Grunde nach ist es ja das, es kommt ja auf die Füllung an, es kommt ja drauf an, was ist denn eigentlich drin? Mit, sagt der Benni, genau. Und deswegen tue ich mich manchmal auch mit Pralinenschachteln schwer. Und da bin ich jetzt bei Forrest Gump. Forrest Gump hat gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Und das ist im Moment so der ganze Eindruck, der da ist. Man weiß nie, was man bekommt. Hey, wir wissen gar nicht, wie wird das denn nächstes Jahr laufen? Und das macht uns Stress. Und das ist der erste Teil des bescheuerten Herzens. Wie häufig guckt man am Tag auf irgendwelche News-Ticker, Nachrichten? Wir lesen täglich die Corona-Zahlen, alles Mögliche. Und wir beschäftigen unser Herz, unser Kopf auch noch häufig mit dem, wo wir anschließend schon wieder wissen, dass die Nachricht, die wir dabei lesen, uns wahrscheinlich gar nicht gut tut. Da haben wir Gedanken gemacht, warum machen wir das eigentlich? Und ich glaube, es liegt daran, wir wünschen uns das, die Kontrolle zu haben, Orientierung zu haben, zu wissen, was kommt und hoffen immer darauf, dass wir da irgendetwas lernen können und bleiben doch häufig enttäuscht zurück. Und genau in die Situation, in dieses Leben, das wie eine Schachtel Pralinen ist, wo man nicht weiß, was kommt, in eine Zeit, wo es jetzt noch November ist, wo heute mal nicht nur Nebel ist und wo das Leben unter Umständen schwer ist. Und das selbst für eine Familie, die schon mal zu fünft in einem Haus lebt und damit einen Glückszustand per se hat, weil wir haben schon mal uns und haben gemeinsam Zeiten. Wie geht's anderen, die echt alleine sind und das nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es jetzt tatsächlich sind und irgendwie da durch müssen? Predigtext nochmal, Zions künftiger König. Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Jerusalem und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Und je häufiger ich das gelesen habe, umso mehr hatte ich in mir drin, wow, boah, ey, bam. Hab da zwei Schlappen gefunden, die kann man sich wirklich bestellen. Say wow, also wenn ihr inspiriert seid, geht ins Internet, kann man sich wirklich dann auch an die Füße ziehen. Say wow. Und was sind so die ersten Geschichten, die dabei rübergekommen sind und die mir klar geworden sind? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Tanja hatte das eben schon mit drin und im Grunde nach war mir das immer klar, aber es war nie im Herzen. Advent, das sind für mich die vier Sonntage auf dem Weg zu Weihnachten. Und wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir Heiligabend feiern, dann ist das für mich immer die Erfüllung von Advent gewesen. Und ich weiß auch, dass Advent Ankunft heißt. Aber das ist genau, was dieser Text hier teilt. Der erste Vers aus dem Sacharja-Text ist Prophetie. Der zweite Teil ist Prophetie. Der erste Teil des Sacharja-Textes: Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, euer König kommt zu euch, ist für uns keine Prophetie mehr. Die feiern wir als Gewissheit, deswegen feiern wir Weihnachten, deswegen feiern wir Advent, weil wir wissen, das, was da 500 vor Christus gesagt worden ist, ist für uns 2000 Jahre nach Christus Gewissheit. Eine Prophetie Gottes, die eingetreten ist. Und das war das für mich immer. Wir feiern Advent, weil eine Prophetie Gottes eingetreten ist. Und Sacharja hängt in Vers 10 gleich noch eine Prophetie hinten dran. Da geht es genau um das, ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse vernichten und friedensreich aufrichten bis zum Ende der Welt. Ist das schon da? Nee, das ist noch nicht da. Das ist genau das, was passieren wird, das sind wir drin auf dem Weg dahin, wenn unser Herr wiederkommt. Und die Form von Advent hatte ich zu Weihnachten nicht in meinem Herzen. Die hatte ich zu Ostern immer in meinem Herzen, aber zu Weihnachten nicht. Und deswegen finde ich, wenn euch das auch so geht, dann ist das echt eine Möglichkeit und das ist das, was ich für mich gerade erlebe, so ein bisschen Advent XXL, weil das ist die Doppelfassung. Es ist das, was sich an Prophetie erfüllt hat, wahrzunehmen, zu feiern, zu wissen, dass Gott zu seinen Prophetien steht und auf der anderen Seite sich darauf freuen zu können, dass der zweite Teil noch kommt. Und damit ist eine erste Frage mit drin. An der zweiten Prophetie, genauso wie an der ersten Erfüllung, werden wir uns nur freuen können, wenn wir warten. Als Kind war das ein Ding. Ne? Advent, das war so die aufbauende Spannung, bis irgendwie wie an Weihnachten der Champagnerkorken knallte. Ja? Also da war dann endlich Geschenke auspacken und da war so die Erfüllung da. Ja, und dann waren die Wochen danach vielleicht ein bisschen nüchterner. Und die Frage ist, können wir uns freuen, ohne zu warten? Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir noch mehr, als ich das vielleicht normalerweise habe, so diese Fähigkeit, mich auf das zu freuen, was da noch kommt, dass unser Herr wiederkommt. Das Zweite, wenn du in so einer Situation drin bist, wie das Volk damals, zurück, du bist wenige, es ist mühselig, es ist Existenzkampf, du bist fremdbestimmt, du weißt nicht, wie es weitergeht, du bist hoffnungslos. Und dann kommt, euer König kommt. Denke ich, wow, ja, was muss es gewesen sein? Also, ich hätte jetzt gesagt, yes, darauf habe ich gewartet, darauf habe ich die ganze Zeit mich gefreut. Das ist das, was in Prophetien vorher schon immer da gewesen ist, dass das vorhergesagt wurde. Da war ein Jesaja mit unterwegs. Euer König kommt, ist doch riesig. Ja, jetzt reden wir uns mal, gucken wir uns mal an, wer da gegeneinander antritt. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ne? Also das Volk damals ist so unterwegs, jetzt kommt der König und wir wissen, was du da wahrscheinlich mit verbindest. Ja, da hast du den Eindruck so vom König, boah, das ist bestimmt jemand, der ist schwer eindrucksvoll. Irgendwie 2 Meter groß, mindestens 1,50 Meter breit von den Schultern, der hat so richtig Power, der hat Gestalt. Und dann kommt er irgendwie mit so einer riesen Armee da angeritten, hoch zu Ross, mit Rüstung und mit allem Möglichen, weil du weißt ja, was so um dich rum ist. Dann habe ich mal versucht, das, was um uns rum ist, auf der rechten Seite zu illustrieren. Ganz egal, ob das eine chinesische Militärparade ist, ein nordkoreanisches Auffahren von Langstreckenwaffen oder unten ein Geschwader von amerikanischen Kampfflugzeugen. Das ist doch das, was heute die Macht in der Welt hat. Das ist doch das, was du haben musst, wenn du mächtig sein willst. Das ist doch das, was du brauchst, wenn du als Retter unterwegs sein willst in dieser Welt. Dann kommt auf der linken Seite ein Jesus und er kommt noch nicht mal mit dem Esel, sondern auch noch mit dem Jungen eines Esels. Jetzt habe ich mich gefragt, wie würde die Staatskarosse von Jesus heute aussehen? Wäre das ein Moped? Vielleicht modern? Ein E-Bike? Jetzt ist es ja auch noch ein Junges davon, ein Bobbycar. Ja? Und ich habe mich das Bild so vorgestellt. Jetzt hast du auf der rechten Seite diese ganzen Streitmächte und Jesus kommt mit dem Bobbycar vorgefahren und sagt, ich bin der Retter der Welt. Und ich sage euch noch was, mir ist nachher alle Macht gegeben, bis ans Ende der Welt. Ich weiß ja gar nicht, ob die auf der rechten Seite das Lachen hätten halten können. Guck dich doch mal an. Und dann kommen die Wesensbeschreibungen dieses Retters, dann kommen die Wesensbeschreibungen dieses Königs. Und als erstes kommt etwas, das war damals schon immer Aufgabe eines Königs. Es war die Aufgabe, gerecht zu sein und für Gerechtigkeit zu sorgen. Bei Jesus verbindet sich diese Gerechtigkeit aber mit Heiligkeit, gnädig zu sein und liebevoll zu sein. Keine Zwangsattribute eines Königs. Bestimmt etwas, was ihn im Grunde nach sympathisch gemacht hat, auch wenn seine Gerechtigkeit nachher in guten Teilen eine andere war, als sich das Volk damals gewünscht hat. Dann habe ich ein zweites, echt Neues gelernt. Ihr kennt die Übersetzung, ne? Da kommt euer Retter und ein Helfer. Das steht im Urtext gar nicht. Da steht nicht Helfer. Da steht einer, der Hilfe erfahren hat. Er ist ein Hilfserfahrener. Also Jesus ist gar nicht derjenige, der in eigener Vollmacht kommt und sagt, ich rock das ganze Ding jetzt. Jesus ist einer, der in Vollmacht kommt, der in Vollmacht seines Vaters kommt, der Erfahrung hat darin, Hilfe zu bekommen, sich Kraft von Gott zu holen. Und deswegen ist er der Beste, der uns helfen kann. Weil er weiß, wie das funktioniert. Er weiß, dass er nicht alles von sich aus kann. Er weiß, dass er von seinem Vater abhängig ist. Also jetzt haben wir schon einen König, der zwar gerecht sein will, ein bisschen anders daherkommt, und einer, der in Hilfe erfahren ist und gar nicht alles ganz alleine kann. Ihm ist gegeben alle Macht vom Vater. Und dann kommt auch noch das ganze Erscheinungsbild auf dem Esel. Uns wird bewusst beschrieben, arm und niedrig. Er hat eine Stelle gefunden in Jesaja 53, Vers 2, ein bisschen gekürzt. Wenn man es ausführlicher liest, wird es noch schlimmer. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. in dem längeren Text steht, er hatte nichts Gewinnendes an sich, was uns gefallen hätte. Also Jesus scheint nicht unbedingt in der Wahrnehmung der Popstar gewesen zu sein. Er scheint nicht derjenige gewesen zu sein, wie oben links, den wir uns irgendwie als richtig gut aussehenden Mann vorstellen. Ne? Bart ist ja mittlerweile auch wieder in und da könntest du ja sagen, guck mal, so wie Jesus willst du aussehen. Offensichtlich willst du das gar nicht. Also jetzt kommt Jesus auf dem Bobbycar, sieht noch nicht mal aus wie das, was man sich vorstellt und sagt das, was er sagt, durch seinen Vater. Warum ist Zacharja für uns so wichtig? Zacharja ist für uns so wichtig und ich habe die Erläuterung aus 2. Petrus 1 mit dabei. Der Petrus, der schreibt an der Stelle, warum sollten wir auf Propheten hören? Und da schreibt er, achtet auf das, was sie, nämlich die Propheten, geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einen dunklen Ort leuchtet bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Also es ist gut, auf die Prophetien zu schauen. Und ich finde, wir sind in so einer super Situation drin, weil wir können die Prophetie von Zacharja aufteilen. Wir können die aufteilen in einen Teil, dann erledigt. Das ist schon passiert. Wir wissen deutlich mehr als das Volk damals, weil für uns ist es so, dass Jesus wirklich gekommen ist. Und jetzt kommt das Dritte, was ich gelernt habe und ich fand den Gedankengang so spannend. Es gab einen alten Bund. Gott hat zugelassen, dass durch eine Sintflut die Menschheit fast komplett vernichtet wurde. Und er hat danach einen Bund geschlossen und hat gesagt, ich will euch nicht mehr so vernichten, wie ich das hier getan habe. Und er hat ein äußeres Zeichen dafür gesetzt in den Himmel. Ein Regenbogen. Ein Bogen. Und der Kriegsbogen, der gemeint ist, das ist wirklich der Kriegsbogen von damals. Das ist dieser gespannte Bogen, der durch eine Sehne verbunden ist. Der Benny macht das schon mal im Garten, ne? Mit Pfeil und Bogen unterwegs zu sein und ein bisschen Bogenschießen zu betreiben. Das ist der Kriegsbogen. Nach der Sintflut hat Gott seinen Kriegsbogen an den Himmel gehängt. Er hat seinen Kriegsbogen an den Himmel gehängt. Aber irgendwie ist dieser Kriegsbogen immer noch gespannt. Mit Jesus rüstet Gott total ab. Da ist kein gespannter Bogen mehr. Da geht er, der große Gott, sich in die Situation hinein, dass er sagt, ich biete mich euch an. Und wenn ihr dieses Angebot annehmt, dann wird nichts mehr zwischen uns sein können an Spannung, sondern dann sind wir gemeinsam eins. Und das ist das, was jetzt schon in Erfüllung gegangen ist. Gott hat seinen Kriegsbogen mit den Menschen zerbrochen durch seinen Sohn. Jesus hat, als er gekommen ist, sein Friedensreich auch schon angekündigt und er sagt, ich gebe euch meinen Frieden. So, jetzt sind wir 2500 Jahre nach Zacharja. Wir gucken drauf, was ist denn alles passiert und wie viel Frieden haben wir denn eigentlich auf der Welt? Das ist der Moment, wo ich immer den Eindruck habe, irgendwie muss man Gott jetzt in Schutz nehmen. So, wird schon noch. Ja, auch wenn ihr jetzt noch nicht so viel seht. Ja, da ist schon irgendwas da. Weil gefühlt sind wir doch mittendrin. Und wir brauchen nicht nur auf den Krieg zu gucken, der in irgendwelchen Ländern ringsum ist. Wir können auf die Kämpfe gucken, die wir im eigenen Volk haben. Wir können gucken auf das Unverständnis in einer solchen Pandemie, wo wir mittlerweile Schwierigkeiten haben, mit unterschiedlichen Standpunkten miteinander umgehen zu können. Wir haben vielleicht mehr Stress in den Familien, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und da sind wir doch irgendwie noch mittendrin. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass Gott genau jetzt dabei ist, weiter an seinem Friedensreich zu bauen. Auch wenn wir denken, Mensch, echt jetzt? Stimmt das? Ja, warum? Wir haben ganz viele Beispiele, wo Menschen versuchen, Frieden zu schließen. Wir haben Beispiele, wo Menschen versuchen, Versöhnung zu leben. Wir haben in unserem eigenen Land die Erfahrung, nach gut 30 Jahren deutscher Einheit, dass damals ein Volk sich aufgemacht hat, dass das mit christlichen Gedankengängen motiviert gewesen ist, dass es friedlich passiert ist. Das ist vielfach das, was in Europa in anderen Ländern passiert, dass ein Volk sich aufmacht, um Frieden zu schließen. Und wenn du Frieden schließt, dann wirst du ihn anschließend auch suchen. Das, was kommen wird, ist, dass Herzen verwandelt werden. Das können wir heute schon erleben. Wenn wir unser Herz Jesus geben, wird unser Herz verwandelt, wenn wir uns genau damit auseinandersetzen und beschäftigen. Unser Volk wurde an der Stelle geeint. Und das, was der Herrscher tut in Sacharja, der macht hier nur eines. Ja? Also der ist irgendwie gerecht und er ist niedrig und arm und kommt dann an der Stelle auch noch auf einer Eselsgestalt dahergeritten. Und er ist ein Hilfserfahrener, der selbst Hilfe erfahren hat. Und das, was er verkündet, ist Frieden. Das sagt ja sonst nichts. Er sagt, ich richte ein Reich auf, ein Friedensreich, Frieden. Und wir reden in der heutigen Zeit viel von Globalisierung. Ja, das ist ein Megatrend unserer Gesellschaft, Globalisierung. Habe ich gedacht, Hammer, irgendwie. Das hat auch Gott erfunden, ne? Globalisierung. Also mal mindestens in Sacharja hat er ja an der Stelle schon gesagt, hier, wie mache ich das? Das beginnt irgendwie beim Euphrat bis an das Ende der Erde. Da haben die damals wahrscheinlich noch eine andere Vorstellung gehabt, wo das Ende der Erde sein könnte, aber mal vollkommen egal. Bis zum Ende der Erde meint aus Gottes Sicht bis zum Ende der Erde und das meint die ganze Welt. Gott denkt global. Und Jesus wird wiederkommen, freudig. Ich habe einen Spruch dann gefunden bei der Recherche und habe gedacht, das gibt's gar nicht. Hat mich so getroffen und deswegen habe ich gedacht, ich bringe den mit. Weil wenn das alles stimmt, wenn Jesus auf dem Bobbycar daherkommt und ihm die Macht gegeben ist, diese Erde in das zu verwandeln, was er prophezeit. Und die erste Prophezeiung ist eingetreten, also wird die zweite Prophezeiung eintreten. Was macht das denn mit uns? Und manchmal ist es ja ganz interessant, jemandem zuzuhören, der über uns redet, der gar nicht so denkt wie wir. Und ich habe da einen gefunden. Das ist Gandhi gewesen. Gandhi hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument, mit genug Dynamit die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Ich finde das so bedenkenswert, aus meiner Sicht manches Mal bedenklich, weil ich mich auch frage, wie gehe ich mit der Bibel um? Und wenn jemand, der eben nicht als Christ unterwegs ist, das in unserer Bibel, in unserem Wort, in unserem Glauben, in unserem Gott sieht, dass diese Kraft da drin ist, dann ist für mich die Frage, was macht das mit dir? Was macht das mit mir und was heißt das für unseren Umgang mit der Bibel? Das Beste kommt noch. Und das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, das war Forrest Gump. Ich glaube, wir können jetzt wirklich sagen, Prophetien von Gott treten ein. Und wenn Prophetien von Gott eintreten, bedeutet es für uns doch, hey, das Beste kommt noch. Ja, Sacharja 9 ist in Erfüllung gegangen. Sacharja 9, euer Retter wird kommen, euch ist ein König geboren. Ja, das ist da. Sacharja 10 noch nicht. Da sind wir genau auf der Wegstrecke dahin, dass sich Sacharja 10 in gleicher Weise erfüllt. Und ich habe gesagt, dieses Hauptthema von Sacharja 9, 10, da geht es um Frieden. Und wenn man das auch nochmal so ein bisschen guckt, was ist nach Sacharja passiert? Also Sacharja ist derjenige, Gott kündigt seinen Friedensplan an. Ich habe einen globalen, einen weltweiten Friedensplan mit euch. Jesus wird geboren. Was ist denn das, was die Engel verkündigen den Hirten? Die sagen, Friede auf Erden. Das ist das, was am Weihnachten verkündigt wird. Friede auf Erden. Euch ist heute ein König geboren. Jesus wird getötet. Die Welt eben rechts mit ihren ganzen Heerscharen, Streitscharen und alles Mögliche. Die waren ja auch damals vermeintlich schon stärker. Da war Jesus mit ein paar Jüngern und auf der anderen Seite waren die Römer, waren die Juden und diejenigen als Pharisäer, die alteingesessen waren, die Kräftigen, die haben ihn getötet und dann haben sie gedacht, Mensch, wir haben gewonnen. Und dann ist er auferstanden. Er ist seinen Jüngern begegnet. Als erstes denjenigen, die Unglauben hatten, den ungläubigen Thomas. Ich habe es gerade eben nochmal gelesen. Und was sagt er zu denen als allererstes? Friede sei mit euch. Nicht irgendwas anderes. Friede sei mit euch. Dann ist er noch einen Moment mit den Jüngern zusammen und dann fährt er auf in den Himmel. Und das Letzte, was er bei seinen Abschiedsworten den Jüngern sagt, ist: Ich gebe euch meinen Frieden lasse ich euch. Das ist das Hauptthema, um das es an der Stelle geht, den Frieden mit Gott, mit Jesus. Und die Ankündigung steht, dass er wiederkommt und sein ewiges Friedensreich aufrichten wird. Was heißt das für dich persönlich? Ich habe dir gesagt, der Regenbogen, Gottes Kriegsbogen, ist weg. Es geht um Frieden, es geht um Abrüstung, buchstäblich um Abrüstung. Die Schlachtrosse von Jerusalem sollen nicht mehr sein. Ich glaube nicht, dass er die Pferde getötet hat, sondern er wollte die Pferde wieder in eine andere Funktion überführen. Die Streitwagen braucht man nicht mehr. All das, was wir eben gesehen haben, braucht man nicht mehr. Und du kannst genau zu dem Angebot sagen, yes. Vielleicht ist deine Situation überhaupt nicht so, dass du annähernd sowas wie Friede empfindest. Vielleicht bist du dem ganz nah und kannst beruhigt yes sagen. Ganz egal, wie es dir gerade geht. Das Angebot ist gleich. Wenn das von eben stimmt und du dich versöhnen lässt und damit Frieden schließt mit deinem Vater im Himmel, dann wirst du anschließend Frieden suchen. Und wenn du Frieden suchst, dann wirst du Frieden stiften. Und wenn du Frieden stiftest, wirst du einer von den Friedensboten sein, die Gott jetzt genau dafür benutzt, um sein Reich zu bauen. Ich habe eine Analogie gelesen, die fand ich ganz witzig. Ne? Offensichtlich braucht es ja Esel, um Gottes Reich zu bauen. Also ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Eben in dem Vers wurde der Esel gleich dreimal beschrieben. Also das war ja fast die Hauptperson. Und so manchmal denke ich, zumindest ein Esel hat er mit mir gefunden, der versucht irgendwie störrisch, wie er ist und begriffsstutzig, dann irgendwie ein bisschen mitzuhelfen. Und irgendwie baut er sein Reich wahrscheinlich mit ganz vielen Eseln. Ja, also irgendwie haben die einen Anteil. Naja gut, tierische Vergleiche sind immer schwierig, aber ich sag schon mal, und wenn ich es denn als Esel tun kann, will ich gerne dabei helfen, dass das passiert. Jetzt ist diese Kerze hier vorne nicht hell. Wenn wir alles abdunkeln würden, würde sie in unserer Wahrnehmung an Licht deutlich gewinnen. Das ist das, was wir erleben. Die kleinen Lichtchen aus dem Baumarkt schaffen eine Lichtquelle, die tut uns gut. Und wenn du das machst, was damals passiert ist, Gottes Plan war es, das Volk zu einen, nicht mehr Nordreich und Südreich, sondern ein Volk zu schaffen. Wir sind in dieses eine Volk mit einbezogen. Wenn Jesus wiederkommt, wird das passieren. Er wird sein ganzes Volk vereinen. Wenn wir vier Lichter anhaben, dann ist schon heller. Wenn unsere Cluster-Lichterkette im Garten brennt mit 400 LEDs, Spaß, aber es ist wirklich hell. Ich bin jetzt mal mit dem Auto extra umgekehrt rumgefahren und habe gesagt, das gibt's ja gar nicht. Wir haben ja so richtig unsere Fassade mittlerweile angestrahlt. Dann ist es genau das, was wir als Christen jetzt erzeugen können. Wir sind im Moment mit ungefähr 20 Personen hier. Wenn wir unsere Lichter zusammenstellen, dann ist es ein Licht, was andere definitiv sehen und definitiv wahrnehmen. Und wir haben eine Möglichkeit, unser Licht wirklich scheinen zu lassen. Und vielleicht schaffst du es nicht, weil das ist eine echte Herausforderung. Wer mit Depressionen zu kämpfen hat, für den ist die jetzige Zeit einfach total schwer und vielleicht schaffst du es nicht. Wenn du es schaffst, wenn du dich aufraffen kannst, versuch wirklich die Tonart deines Herzens zu wechseln. Guck nicht als erstes die ganzen Nachrichten, die dich belasten. Guck doch vielleicht mal in so eine Prophetie rein und freu dich daran, was in dem Moment da ist. Und vielleicht ist es dann das, was vorne steht. Und das ist das, was ich euch wünsche, dass in den nächsten Tagen und Wochen wirklich vorne steht dieser Friede. Denn das ist das zentrale Thema gewesen, was wir aus unserem Text mitnehmen können. Frieden und Advent XXL im Sinne von Erwartung first. Erwartung auf das Weihnachtsfest, Erwartung auf das, was danach kommt, wenn Jesus wiederkommt. Zum Schluss habe ich aus Jesaja, auch Altes Testament, das beschrieben, was unsere Situation ist. Das beschrieben, wo wir jetzt eigentlich stehen. Nicht Sacharja zwischen zwei Prophetien, sondern unsere Situation jetzt. Und da steht, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Vergesst das Bobbycar-Bild. Nehmt das mit, was dahinter steht. Es ist ein wunderbarer Ratgeber, es ist ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Friedensfürst, der alle Macht hat. Damit in der Situation für dein Leben, für mein Leben. Und ich wünsche euch, dass ihr wirklich dazu euer Amen sagen könnt, im Sinne von, so sei es auch für mich. Amen. Es gibt ein sehr schönes Lied, deswegen möchte ich jetzt hier oben bleiben. Neudeutsch, Rescuer, der Retter. Und da wird drin genau das beschrieben, für wen dieser Herr in die Welt gekommen ist und für wen er alles dieser Retter ist und sein möchte.